Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 23. August, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir, wie immer, zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Vormittag, guten Mittag bei Ihnen, Frau Kneißl.
Ja. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Auch Ihnen, lieber Flavio von Witzleben, einen wunderbaren Freitagmorgen. Von der russischen Provinz in die bayerische Provinz.
Ja, Frau Kneißl, ich freue mich sehr, dass wir auch heute wieder zusammengefunden haben zu unserer 185. Folge. Und wir haben heute wieder viele spannende Themen. Wir werden uns natürlich mit dem aktuellen Geschehen in Nahost beschäftigen. Dort hat jetzt der Iran angekündigt, seine militärische Haltung gegenüber den USA zu einer vollständigen Offensive überzugehen. Außerdem hat Donald Trump von einem Wirtschaftskrieg gesprochen, der jetzt ausbrechen soll gegenüber dem Iran. Außerdem werden wir uns auch noch beschäftigen mit den Beliebtheitswerten des US-Präsidenten Donald Trump, die auf den tiefsten Wert seit Beginn seiner Amtszeit gefallen sind. Wir werden aber auch sprechen über die Gewinne der US-Ölkonzerne, die ganz großen Profiteure des Iran-Kriegs sind. Und wir werden uns mit einer Forderung des ehemaligen Verteidigungsministers der Ukraine beschäftigen, der gefordert hat, dass in der Ukraine Neuwahlen stattfinden. Auch das werden wir in aller notwendigen Tiefe und Ausführlichkeit besprechen. Aber zunächst, Frau Kneißl, bevor wir uns mit all den Themen befassen, Sie hatten eine recht ruhige Sommerwoche hinter sich gebracht, wobei von Sommer nicht mehr wirklich die Rede sein kann, oder?
Ja, das Laub verfärbt sich mittlerweile, was es ja an sich nach Maria Himmelfahrt Mitte August vielerorts in Mitteleuropa tut. Aber die Blätter kamen eigentlich meiner Erinnerung nach erst so in der dritten Maiwoche. Wir hatten einen sehr, sehr langen Winter, Schneefall bis rund um den 9. Mai. Und ich war dann sehr froh, wie endlich die Bäume Laub trugen. Und ja, jetzt fallen die Blätter schon wieder. Also der Sommer war frisch und kurz. Aber die Ernte ist, was jetzt die Heuernte zum Beispiel anbelangt, ist glücklicherweise recht ertragreich. Die interessiert mich persönlich aufgrund der Tierhaltung am meisten.
Und unsere Zuhörer, die in der vergangenen Podcast-Folge dabei waren, die werden sich jetzt fragen, wie geht's dem neuen vierbeinigen Gast bei Ihnen? Sie haben mich jetzt aber gerade schon aufgeklärt, er ist nicht mit rübergekommen von Samara. Sie sind den Heimweg ohne ihn angetreten. Also klären Sie uns doch auch gerne da auf, was da vorgefallen ist.
Eine Fußnote der kleinen Lebensgeschichte, wirklich nur eine Fußnote. Es war ein bisschen ärgerlich, aber was ist schon wichtig. Ursprünglich hatte mir eine Tierärztin gesagt, dieses Tier soll in gute Hände vergeben werden. Sie sucht einen guten Platz, sie ist nicht interessiert an einem Kaufpreis. Und ich vertraute der Tierärztin, ich hatte eine Korrespondenz mit dieser Pferdebesitzerin. Und ich war dann dort, habe das Pferd geritten, wir standen uns gut und wir hatten dann eigentlich nur vor am Freitagabend, das war Stunden, nachdem wir unseren Podcast hatten, den Vertrag für die Übergabe aufzusetzen, aber eben mit dem Hinweis, es geht um eine Adoption. Und dann plötzlich war da ein ziemlich hoher Kaufpreis in dem Dokument, was ich gesagt habe, das war so nicht ausgemacht. Und das war dann eine etwas unangenehme Überraschung und ich bin dann mit einem leeren Anhänger wieder zurückgefahren. Das sind doch leider fast 900 Kilometer. Anhänger kostet mehr Treibstoff. Also daher, das war der Ausflug nach Samara, aber ich habe an dem einen Tag auch noch eine ehemalige Kollegin von der Uni getroffen. Wir waren in der Galerie, wir hatten keinen Unfall, wir sind gut heimgekehrt. Ein Pferd wird sich finden. Ein Königreich für ein Pferd, wie ich letztens meinte. Also mein Königreich ist nicht groß genug. Und es hilft mir aber eine Dame, die sich auch um Tierrettung bemüht. Also wenn es ein gutes Rentnerpferd gibt, sozusagen, das im fortgeschrittenen Alter mit Lebenserfahrung, also nicht zu verschreckt ist, wenn Drohnenattacken sind oder Kampfflugzeuge, dann bin ich sehr froh.
Ein Königreich für ein Pferd, das wäre nur zu schön gewesen, wenn Sie dieses edle Ross, Sie hatten mir es ja auch gezeigt auf einigen Bildern, noch mit in Ihre neue Heimat hätten bringen können. Aber das Leben wollte es nicht so und dann
Ja.
hatten Sie zumindest einen schönen Ausflug nach Samara, wobei bei den aktuellen Treibstoffpreisen und fast 2000 Kilometer, die Sie dann da ja
Ja,
zurückgelegt
hin und
haben,
zurück in 2 Tagen.
War es dann wahrscheinlich doch ein recht teurer, zeitaufwendiger Trip
Anstrengend war.
darüber, anstrengender Trip darüber.
Ja.
Aber so ist das Leben manchmal, Frau Kneißl.
Es gibt wirklich Schlimmeres, also danke der Nachfrage, aber absolut banal. Ich bin froh, dass es den Hunden und allen anderen Vierbeinern hier soweit gut geht. Also ein Pferd wird sich finden, ich hoffe es. Und dann kann ich ja das Pferd einladen zum Podcast. Dann sehen
Genau.
Sie, zumindest den Pferdekoch.
Richtig, dann sind wir gespannt, wie die Analyse des wilden Rosses zur geopolitischen Lage aussehen würde. Und das nehmen wir jetzt gerne mal als Anlass auf, Frau Knessel, um jetzt auch direkt einzusteigen in das geopolitische Geschehen der vergangenen 7 Tage. Denn Iran hat jetzt angekündigt, dass es zu einer vollständig offensiven militärischen Haltung übergehen will, da die Bemühungen um Verhandlungen über ein dauerhaftes Ende des Krieges mit den USA zunehmend ins Stocken geraten sind. Das sagte jetzt diese Woche ein hochrangiger iranischer Vertreter gegenüber Reuters. Gleichzeitig schlossen die USA eine Verlängerung des vorläufigen Waffenstillstandabkommens aus. Die nach außen hin erkennbaren Fortschritte bei den Friedensgesprächen und bei der Wiederaufnahme des Tankverkehrs durch die strategisch wichtige Straße von Hormuz, sie sind vollständig zum Stillstand gekommen. Der iranische Vertreter sagte, ich zitiere ihn einmal, iranische Stellen müssen darauf vorbereitet sein, die Spannungen in der Straße von Hormuz und in der weiteren Region zu verschärfen. Iran wird bereit sein, schwierige Entscheidungen zu treffen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Er fügte hinzu, dass Teheran einen rechtzeitigen und präzisen Militärschlag durchführen werde, um die US-Seeblockade zu durchbrechen, wenn die Diplomatie scheitern sollte. Und auf die Frage von Journalisten, ob die USA eine Verlängerung des im Juni geschlossenen Übergangsabkommen anstrebten, antwortete US-Präsident Donald Trump kurz und präzise mit Nein, ja, und auch Donald Trump hat die Woche den Druck auf nicht nur den Iran, sondern auch auf den Oman erhöht. Das Sultanat soll derzeit mit Iran klären, wie künftig die Schifffahrt durch die Straße von Hormuz geregelt sein soll. Bisher noch ohne Einigung. Donald Trump hat das Ganze wie folgt kommentiert: Wenn Oman uns in die Quere kommt, werden wir sie in Grund und Boden bombardieren. Bislang ist Oman keine aktive Kriegspartei. Ja, und vor diesem Hintergrund hat jetzt Donald Trump auch einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen Iran angekündigt. Auch jedes Land, das Iran unterstütze, müsse mit gewaltigen wirtschaftlichen Konsequenzen rechnen, schrieb Donald Trump bei Truth Social. Zugleich rief er die Verbündeten auf, dabei zu helfen, die von Iran ausgehende Bedrohung zu stoppen. Er schrieb, heute kündige ich außerdem an, dass jedes Land, das seinen Finanzinstituten, Unternehmen, Flughäfen oder staatlichen Stellen erlaubt, Iran in irgendeiner Form eine Lebensader zu bieten, selbst mit gewaltigen wirtschaftlichen Konsequenzen rechnen muss. Frau Kneißl, da stehen die Zeichen auf Sturm, oder?
Ja, vielleicht auch nur ein Sturm im Trumpschen Wasserglas, das ja sehr groß ist. Aber er hat sehr vieles angekündigt. Lassen Sie mich vielleicht mit seiner Ankündigung beginnen. Wer auch immer die Lebensader, sozusagen Supply Line, Lifeline für den Iran ist, müsste mit schweren Problemen rechnen. Wer ist damit gemeint? Die Volksrepublik China. Also China und der Iran haben im Jahr 2021 oder 2022, wenn ich mich recht erinnere, eine sehr umfassende strategische Partnerschaft abgeschlossen, die dem Iran an sich neue Perspektiven eröffnete, weil der Iran seither zum einen seine Rohstoffe problemlos nach China transportierte. Also China, wie soll man das sagen auf Deutsch, China brach systematisch in gewisser Weise die US-Sanktionen gegen den Iran, was Rohölexport anbelangt und Erdgas. Aber das ging auch ganz gut und China hat große Interessen im Iran. Also der Iran ist ja auch eine Art Bonanza, also ein großer Markt, den vor allem die Europäer mit dem Iran-Abkommen im Jahr 2015 versuchten zu erobern, ob jetzt für die Automobilindustrie, ob Petrochemie. Also da gab es große, große Ideen, Planungen seitens der Europäer im Iran wieder Fuß zu fassen. Das hat nun China übernommen. Und wenn Trump sagt, wer auch immer mit dem Iran in wirtschaftlichem Kontakt stünde, würde sozusagen hier einen hohen Preis zahlen. Es gab bereits eine Meldung aus Peking vor einigen Tagen in Reaktion auf diese Trumpsche Donnerwetter in chinesischer diplomatischer Manier und Pokerface. Also Trump sozusagen, fahren sie wieder einen Grad runter in ihren Ankündigungen. China wird weiterhin mit dem Iran zusammenarbeiten und detto wird das Russland tun. Und detto werden das wahrscheinlich auch viele andere Staaten in der Region machen, die beispielsweise wie die Emirate aus dem Iran ihre Nahrungsmittel beziehen. Also der Iran kann nicht einfach so jetzt zu einem wirtschaftlichen D-Day, wie das Trump auch nennt, also in Anspielung auf den Zweiten Weltkrieg, in Grund und Boden verdammt werden. Das geht nicht. Militärisch ist ihnen das nicht gelungen, wirtschaftlich wird ihnen das schon gar nicht gelingen. Erinnern wir uns daran, die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran stoppten völlig im November 1979. Das war damals die Geiselnahme an der US-Botschaft. Übrigens als kleine Fußnote hier angemerkt, ich weiß nicht, ob ich es schon einmal in unseren Gesprächen erwähnt habe, aber ein Iraner, der 1979 als einer der Studenten damals dort mitmarschierte, hat mir vor vielen Jahren einmal gesagt, es war uns nicht klar, ob wir auf die US-Botschaft oder auf die Sowjetbotschaft zumarschieren würden. Also es hätte auch im November 1979 die sowjetische Botschaft von diesem Studentenmob besetzt werden können. Dann wäre der Verlauf der Geschichte ein völlig anderer gewesen. Ich erwähne das hier deshalb, weil an sich zwischen Februar und November 1979, also Februarrückkehr von Ayatollah Khomeini aus dem Pariser Exil nach Teheran, der Westen und ganz besonders die USA eigentlich mit der Islamischen Republik Iran weiterhin im Geschäft standen. Die große Wende war die Geiselnahme an der US-Botschaft. Und auch danach gab es US-israelische Unternehmer wie beispielsweise Mark Rich, einen der größten Rohstofftrader seines Zeichens, in gewisser Weise der Gründer von Glencore, dem großen Rohstoffkonzern mit Sitz in der Schweiz, Zug. Die haben alle im Iran weiterhin Geschäfte gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Donald Trump, der immer irgendwo eine Geschäftsnase hat, vielleicht auch noch im Zuge dieses ganzen Gefechts auch noch Vorschläge machen wird, um mit dem Iran ins Geschäft zu kommen. Also es wird ihm nicht gelingen, den Iran in einen Wirtschaftskrieg zu zermürben, wie es ihm nicht gelungen ist, im Verbund mit den Israelis weder im Juni 2025 noch seit Februar 2026 den Iran in Grund und Boden zu schießen. Also ich würde sagen, es sind leere Ankündigungen mit vielen, vielen Problemen für die Betroffenen. Das will ich nicht in Abrede stellen. Was den Oman anbelangt, das Sultanat Oman ist Das diplomatische Zentrum der arabischen Welt in meinen Augen war für mich auch der Grund, warum ich eine Entscheidung meines Vorgängers rückgängig machte, nämlich die österreichische Botschaft in Muscat wieder zu eröffnen, die vorher geschlossen war. Der Oman ist der wesentliche diplomatische Akteur in allen Bereichen, was diesen Raum anbelangt. Also war es einmal Kairo, war es dazwischen einmal auch Beirut, lange bevor dort die diversen ausländischen Interventionen stattfanden. Und so ist heute das Sultanat Oman der wesentliche Hebel in allen diplomatischen Belangen. Und wie Trump hier mit dem Oman umspringt, auch das macht mich nur baff. Ich nehme an, das omanische Herrscherhaus und die omanischen Diplomaten sind hier nüchtern genug, um sich auf diese Attacken auch verbal nicht einzulassen. Aber ohne den Oman, das möge ich hier noch einmal kurz anfügen, hätte es keine Aussöhnung gegeben zwischen dem Iran und Saudi-Arabien. Da sprang dann später auch noch China an Bord, aber es waren omanische Diplomaten, die diese inoffiziellen Gespräche vor Jahren schon starteten. Und ohne den Oman wären viele, viele Geiselnahmen, in denen es dann letztendlich, ob mit oder ohne Lösegeldzahlungen, das sei dahingestellt, wieder zu Freilassungen kam, ob jetzt in Nordafrika, ob im Irak, wo auch immer. Also hier haben omanische Unterhändler Großartiges geleistet. Und es zeigt nur wieder, wie blank viele Figuren rund um Trump sind. Ich möchte nicht Trump dafür höchstpersönlich mit all dem verantworten, aber sie wissen einfach nicht, was sie tun. Ja, also war ja mal ein guter Film mit James Dean. Sie wissen nicht, was sie tun, glaube ich, ja. Und das ist die Situation, was nun die Weltwirtschaft anbelangt. Ja, die kracht, weil es haben alle Ökonomen ab März gesagt, eine Weile können wir eine gesperrte Straße von Hormuz bewirtschaften, ja, also Ölreserven, Gasreserven. Petrochemische Produkte sind ja teilweise gelagert. Aber solange sich das jetzt immer mehr hinzieht und dazwischen immer mehr eskaliert und wir ja nicht von einer Kontrolle durch den Iran sprechen, sondern sehr wohl wieder von einer Sperre, also vorletzte Woche, da kamen gerade mal 6 Schiffe an einem Tag durch, anstatt von 120 oder 200 Schiffen, die sonst auch zu Kriegszeiten durchgingen, da wird es problematisch. Das heißt, der Ausfall der Produkte, die, ob sie jetzt aus Ölraffinerien der Emirate kommen sollten, ob sie Flüssiggas aus Katar sind, ob jetzt bestimmte Aluminium auch beispielsweise, das auch in größeren Aluminiumschmieden in der Region produziert wird, das alles trifft die Weltwirtschaft. Also wir sind jetzt im 7. Monat dieses Krieges der Israelis und der USA gegen den Iran. Und wie Trump aus dieser Nummer wieder rauskommt, erschließt sich mir nicht.
Das erschließt sich mir auch nicht. Und wenn wir uns jetzt auch mit den aktuellen Beliebtheitswerten von Donald Trump beschäftigen, die auf den niedrigsten Wert seit Beginn seiner Amtszeit gefallen sind, nämlich auf 33%, dann sehen wir auch, dass das innenpolitisch auf ihn massiv zurückfällt, laut dieser Umfrage, die jetzt durchgeführt worden ist, sind die Gründe dafür, die von den Befragten genannt werden, der Krieg in Nahost. Und deswegen wäre Donald Trump sehr gut beraten, außenpolitisch alles daran zu setzen, diesen Krieg möglichst schnell zu beenden, vor allen Dingen mit Blick auf die Midterms, die jetzt im Spätherbst bevorstehen. Aber Frau Kneißl, ich möchte mal noch
Entschuldigung, wenn ich ganz kurz noch einen Einwurf machen darf. Sie haben von 33% Zuspruch für Trump gesprochen. Wenn ich mich recht erinnere, dann sind das 14% mehr als der deutsche Kanzler Merz und ich glaube 11% mehr als der französische Staatspräsident Macron. Also ganz so schlimm ist die Lage nicht für Donald.
Das ist ein ganz wichtiger Hinweis im Vergleich mit Friedrich Merz oder einem Macron. Ist er immer noch sehr beliebt, aber dennoch, wenn man das vergleicht mit den Zahlen zu Beginn seiner Präsidentschaft, wo die Richtung 50% lagen, die Beliebtheitswerte, dann ist das doch schon ein starker Rückgang, der jetzt auch gerade seit Beginn des Krieges festzustellen ist. Aber Sie haben natürlich recht, die Führer hier im Westen, die wären froh, wenn sie bei 33% Beliebtheitswerten liegen würden. Frau Kneißl, es kam diese Woche zu einer Aussage eines israelischen Sicherheitsministers. Die Rede ist natürlich von Itamar Ben-Gvir, die für nicht nur für Kopfschütteln gesorgt hat, sondern für blankes Entsetzen. Er hat diese Woche gesagt, ich zitiere ihn einmal wörtlich, ich denke, dass man gezielte Tötungen in Gaza ausführen sollte. Und weiter sagte er, dass jede Nacht rund 30 bis 40 Palästinenser entfernt werden sollte. Er bezieht sich dabei nicht nur auf militante Palästinenser, auf Hamas-Kämpfer, die eine unmittelbare Gefahr darstellten. Das hat er auch selber nochmal so betont. Er sagte, es gebe im Gazastreifen Menschen, die es schlicht nicht verdient hätten zu leben. Sie sind nicht einmal Menschen, so Itamar Ben-Gvir. Und weiter hat er auch diese Woche Aufnahmen von einer im Bau befindlichen Hinrichtungsstätte veröffentlicht. Laut einem aktuellen Bericht des israelischen Nachrichtenportals Wallah entsteht die Anlage in Zentral-Israel. Vorgesehen sind dabei ein eigener Todestrakt, ein Galgen sowie Zuschauerplätze, von denen Angehörige israelischer Terroropfer die Hinrichtungen verfolgen können. Er sagte dazu in dem Video, das er selber auf seinen sozialen Medien hochgeladen hat, wir halten Wort. Hier richtet man Terroristen hin mit Zuschauerzellen für die Opfer. Die Urteile sollen durch Erhängen vollstreckt werden. Der genaue Standort bleibt aus Sicherheitsgründen noch geheim. Und ja, auf diese Entwicklung hat sogar der deutsche Bundeskanzler, der eigentlich gerade im Urlaub ist, reagiert. Er sagte, beziehungsweise eine Sprecherin kommentierte, der Bundeskanzler verurteilt die menschenverachtenden, völkerrechtswidrigen Appelle von Minister Ben-Gvir scharf. Sie seien nicht hinnehmbar, so ein Regierungssprecher in Berlin. Auch Merz-Stellvertreter Lars Klingbeil hatte sogar Konsequenzen gefordert. Er sagte, das sind Äußerungen, die wir als Bundesregierung in keinster Weise akzeptieren können. Er sprach davon, dass man auf europäischer Ebene über Sanktionen diskutieren müsste. Frau Kneißl, wie sehen Sie diesen wiederholten Tabubruch vom israelischen Sicherheitsminister? Was fällt Ihnen dazu überhaupt noch ein? Und stehen Sie auch mittlerweile befürwortend zu EU-Sanktionen gegenüber solchen Wiederholungstätern?
Israel leistet sich sehr viel seit Jahr und Tag und Israel singt mit beim Eurovisionsfestival und Israel spielt mit in diversen europäischen Handballliga etc. Also es gab ja bislang keinen Versuch hier Israel gegenüber einen Maßstab anzulegen, wie man einst gegenüber Südafrika tat, als aufgrund von Apartheidspolitik, die in Israel auch praktiziert wird. Ich zitiere hier Jimmy Carter, den früheren US-Präsidenten, der schon vor, ich glaube, fast 25 Jahren ein Buch schrieb über den Apartheid-Staat Israel. Es wird in keiner Weise ein ähnlicher Maßstab angelegt, wie man es gegenüber Russland tut seit 2014. Also Israel hat Narrenfreiheit. Und diese Narrenfreiheit nützt, ich würde sagen, mittlerweile jedes politische Lager in Israel aus. Rufen wir uns hier in Erinnerung, dass vor einigen Monaten die Knesset, das israelische Parlament, eine Todesstrafe ausschließlich für Palästinenser als Gesetz formulierte. Also ich sagte damals in unseren Gesprächen, ich kenne kein Land, wo die Todesstrafe oder irgendeine andere bestimmte Strafnorm nur für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe gilt. Also bringt ein Israel einen Palästinenser um, dann nicht die Todesstrafe, bringt ein Palästinenser einen Israeli um, dann sehr wohl Todesstrafe. Und das ist diese Narrenfreiheit, die Israel genießt. Und dass hier ein Merz mal reagiert, okay, aber Konsequenzen wird es keine haben. Wir haben warnende Stimmen aus mehreren EU-Kapitalen zu dem neuen großen Siedlungsausbau. Gibt es auch US-Kongressabgeordnete, die sagen, tut das nicht, ja. Israel pfeift sich was drum und annektiert weiterhin. Sie haben von Gaza gesprochen. Ich möchte in Erinnerung rufen, dass im Windschatten des Völkermordes gegen Menschen im Gazastreifen mittlerweile seit 4 Jahren die grauenhaftesten Maßnahmen gesetzt werden gegen Palästinenser in der Westbank. Also wir haben Menschen, die in ihren Häusern verbrennen, weil israelische Siedler diese in Brand stecken. Wir haben Tierraub am laufenden Band, Schafe, Esel, also wie in archaischsten Zeiten, dass Tiere geraubt werden. Wir haben brutalstes Vorgehen gegen Palästinenser auch im sogenannten Ostjerusalem, also in dem Teil, der bis 1967 unter jordanischer Kontrolle war. Und übrigens nicht nur gegen Palästinenser, mittlerweile gibt es auch eine Art systematisches Vorgehen, beispielsweise gegen Nonnen und Priester, egal welcher Herkunft. Also es wurden mehrfach in Ostjerusalem im christlichen Teil Nonnen angegriffen, attackiert, ob mit Steinen oder anderswertig. Dazu gab es auch keine strafrechtlichen Konsequenzen gegen jene Israelis, die das machten. Priester wurden attackiert, Kirchen geschändet, Statuen und so weiter. Das alles haben wir schon mal besprochen hier in unserem Podcast. Also Israel hat Narrenfreiheit, da gibt es keine Konsequenzen und ich fürchte, es wird auch keine geben. Was Sie ausgeführt haben zu dieser Hinrichtungsstätte mit Zuschauerplätzen und so weiter, ja, man hat also die Todesstrafe ausschließlich für Palästinenser eingeführt. Man möchte aus solchen Hinrichtungen ein Spektakel machen. Ja, das ist das Israel des Jahres 2022 und das ist nicht nur ein Herr Ben Gvir. Er hat eine große Gefolgschaft. Es gibt vieles, was vor 40, 50 Jahren noch als eine Art Außenseitermeinung war, ist mittlerweile Mainstream in Israel. Und das alles ist nicht, wie gesagt, eine überraschende Entwicklung. Ich habe zu Beginn der Nullerjahre habe ich regelmäßig eine Art Nahost-Chronologie geschrieben für die österreichische Militärzeitschrift. Ich habe ja damals viel unterrichtet an der Militärakademie und schrieb Monat für Monat eine Art Chronologie. Und ich erinnere mich an das Jahr 2000, 2002, als der damalige Premier Ariel Sharon die zweite Intifada lostrat mit seinem Besuch am Tempelberg und ein Sharon noch eine Opposition hatte. Sharon spaltete dann den Likud, weil er meinte, er müsse jetzt doch in irgendeiner Weise einen Ausgleich mit den Palästinensern finden. Er machte damals den einseitigen Abzug aus dem Gazastreifen im Jahr 2005. Warum erwähne ich das? Weil damals ich in meinen Analysen vor 20, 25 Jahren Folgendes schrieb, und das habe ich mir nicht selber aus den Fingern gezogen. Ich habe gesagt, wer sind die geburtenstarken Bevölkerungsschichten in Israel? Das sind nicht die Säkularen, das sind nicht diejenigen, die sozusagen auch aus der laizistischen Arbeiterpartei kommen. Das sind die Siedler. Und weil wir einfach hier eine demografische Entwicklung hatten und haben in die Richtung eines Extremismus, der eben nicht mehr extrem im Sinne von demografisch Außenseiter ist, sondern das ist mittlerweile alles demografisch fest verankert in Israel. Es ist eine bevölkerungsstarke Gruppe da, die weit über das hinausgeht, was ein Kahane, der den Gush Emunim gegründet hatte in den 60er, 70er Jahren, forderte. Es ist der Genozid als die Normalität. Es ist diese menschenverachtende Vokabular. Hier auch vielleicht als Erinnerung angemerkt, Benjamin Netanyahu hat in den, ich glaube, es war in den frühen 80er Jahren, hat er mal ein Fellowship an einem amerikanischen Think Tank in Washington. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es war das sogenannte Washington Enterprise Think Tank oder Washington Enterprise Institute, müsste man nachschauen. Er schrieb damals in einer Publikation von der DNA des Terrorismus in den Arabern. Also auch das ging damals durch, das war nur eine Publikation. Aber das, was Ben-Gvir hier von sich gibt, ist nichts anderes, als was Netanyahu vor 50 Jahren schon veröffentlichte.
Ja, und man hat immer so das Gefühl, dass Ben-Gvir einfach das ausspricht, was die anderen denken in Israel. Oder natürlich nicht alle, aber zahlreiche führende Politiker, das ja teilweise auch schon so kundgetan haben, dann zurückgepfiffen worden sind nach dem Motto, wir müssen auch ein bisschen auf unsere Reputation achten. Aber er scheint da, wie Israel als Staat an sich, einfach Narrenfreiheit zu genießen. Und das ist natürlich tragisch mit anzuschauen. Und ja, Frau Kneißl, ich möchte mit Ihnen jetzt auch noch mal einen Blick werfen auf ein paar interessante Zahlen, die mir unter die Finger gekommen sind im Zuge der Recherche zu unserem heutigen Podcast und die natürlich auch noch mal das Thema Nahost und vor allen Dingen die Frage, wer sind eigentlich die großen Profiteure, wer sind die großen Gewinner des Krieges in Nahost? Und wenn man da die nackten Zahlen zu den Gewinnen der amerikanischen Ölkonzerne betrachtet, so wird die Frage, warum Washington es nicht eilig hat, den Konflikt mit dem Iran zu beenden, schon fast eine rhetorische Frage. Dazu gibt es jetzt einen aktuellen Artikel vom russischen Fachportal Oil Capital, die mal die nackten Zahlen einfach präsentiert haben. So hat zum Beispiel der US-Konzern ExxonMobil allein im ersten Halbjahr 2026 seinen Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 26% auf 18,7 Milliarden US-Dollar angehoben. Chevron um 140% auf 14,3 Milliarden US-Dollar. ConocoPhillips um 27% auf 6,1 Milliarden Dollar. Ja, und all dies sind die größten vertikal integrierten US-Ölkonzerne mit einem gut ausgebauten Förderbereich. Bei den amerikanischen Ölraffinerien sieht das Bild ähnlich aus. Dort hat zum Beispiel Marathon Petroleum seinen Nettogewinn vervierfacht auf knapp 6 Milliarden US-Dollar. Valero Energy hat den Nettogewinn um das 42-fache auf knapp 5 Milliarden US-Dollar gesteigert. Und Phillips 66 hat seinen Nettogewinn verdreifacht. Das mal nur zu diesen nackten Zahlen. Frau Kneißl, Sie haben sich ganz viel auch mit den Logiken und den Hintergründen, den Strukturen der Ölwirtschaft beschäftigt. Ist denn dieser enorme Zuwachs an dem reinen Nettogewinn wahrscheinlich auch ein ganz wesentlicher Grund dafür, weshalb die USA bis heute, bis zum heutigen Tage scheinbar kein Interesse haben, aus diesem Iran-Krieg auszusteigen, oder?
Nein, also ganz so weit würde ich nicht gehen, weil natürlich spülen solche Gewinne auch höhere Steuern wiederum in die Kriegskasse. Das kann man vielleicht als Hintergrund nehmen, aber immer wenn der Ölpreis steigt, profitiert ein Ölkonzern. Das ist so, ja, weil was sie belastet als Ölkonzern, ist ihre Explorationskosten. Und wenn sie gute Konzessionen haben in Ölförderanlagen, also in Konzessionen haben, wo die Ölförderkosten nicht ganz so hoch sind, dann ist natürlich bei einem steigenden Preis ihr Gewinn um einiges höher. Und das Interessante ist ja, dass die US-Konzerne ab dem Jahr 2010 ganz stark in das Fracking eingestiegen sind, also in den Bereich des Sprengens von alten Sedimentseinlagerungen über eben diesen Chemiecocktail Fracking, Schieferöl, Schiefergas und die Produktionskosten dort relativ hoch sind, aber sie erreichen einen Break-Even-Point immer früher und die Ölpreis, das Ölpreisniveau ist eben nicht wie zu Jahresbeginn bei 50, 60 Dollar, sondern es ist eben um die 100 und mehr. Und wenn Ihre Ölförderkosten bei 30, 40 Dollar liegen, dann haben Sie plus 60% Gewinn jetzt, also plus 60 Dollar für jedes Fass. Und das gibt schon was her. Das gilt nicht nur für die großen US-Konzerne, das gilt für jeden Ölkonzern. Also egal, ob das jetzt Total Energie in Frankreich ist oder mittelgroße Konzerne irgendwo in Norwegen, die alle verdienen im Moment einfach mehr und können dann teilweise auch, wie das in Norwegen der Fall ist, mehr einzahlen in ihren Staatsfonds. Also das Ölgeschäft ist da und ich würde sagen, jeder Versuch auch, der in den letzten 20 Jahren immer wieder so dazwischen gestartet wurde, aus Ölkonzernen Energiekonzerne zu machen. Ich nehme da mal das Beispiel BP. Also BP, die meisten kennen es vielleicht als die Abkürzung für British Petroleum. Nur BP hat schon im Jahr 2002 dieses Akronym umgewandelt auf Beyond Petroleum, also über Öl hinaus. Und sich die Sonnenblume als Logo genommen, um eben zu sagen, wir BP, wir sind kein schmutziger Ölkonzern, wir sind ein ach so toller Energiekonzern. BP hat meiner Erinnerung nach zweimal diese Volte versucht und ist zweimal wieder ausgestiegen, weil sie gesagt haben, wir machen das Geld im Ölgeschäft. Und das gilt für jeden großen Energiekonzern, Akin alias Ölkonzern. Also man nimmt sich dann gerne sozusagen die Dimension Erneuerbare. Wir bauen ein paar Photovoltaikanlagen, wir machen Biodiesel oder was auch immer. Aber die Gewinne werden immer noch im Fossilen gemacht. Und das sei all diesen Konzernen auch unbenommen. Ich würde sagen, BP, Royal Dutch Shell und so weiter, die haben da alle einfach ihre Logik und ihr System dahinter. Aber ob das jetzt der Grund ist, dass die USA diesen Krieg weiterführen, ganz so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube doch, dass die Ölkonzerne einen massiven Einbruch haben aufgrund der hohen Cargokosten, der hohen Sicherheitskosten, also viel Frachtgut muss jetzt einfach von Sicherheitskonvois begleitet werden. Das alles sind Kosten, die sie tragen müssen. Und das gilt für alle. Also Energy is the name of the game, wie ich immer wieder sage. Also die Energie ist die Grundlage allen Handelns. Ob jetzt US-Ölkonzerne hier das große Geschäft machen oder Briten oder Franzosen. Öl ist das globale Handelsgut schlechthin. Und ich habe in meinen Vorlesungen immer darauf hingewiesen, es war das Öl und es waren die Containerschiffe, die die Globalisierung begründeten. Also mit dem weltweiten Ölhandel, der dann vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzte, und der Möglichkeit, per Container Frachtgut weltweit relativ günstig zu transportieren, plus dann in den 80er, 90er Jahren die Liberalisierung des Bankensektors. Das alles hat uns in die Globalisierung geführt und wir sind jetzt drauf und dran, die Globalisierung in gewisser Weise abzuschließen. Also die Globalisierung hat in meinen Augen 2008 begonnen mit der Bankenkrise. Ich habe das in meinem Buch Verspätete Welt 2012 entsprechend beschrieben. Es war sozusagen die Entkoppelung vor allem China-USA, die zu gewissen Einbrüchen führte. Und was wir jetzt erleben, wir haben das vor 2 Wochen kurz besprochen, ist Innocent Passage wird immer schwieriger. Also freie Durchfahrt durch, ob das jetzt die Straße von Hormuz ist, ob Gibraltar, die hohe Zahl der Piraterieakte, der neuen Form der Piraterie gegen Handelsschiffe. Ich denke hier vor allem an russische Handelsschiffe, die sozusagen geentert werden, ob von Briten oder Franzosen. Das alles führt zu einer doch Beeinträchtigung des weltweiten Handels, weil Piraterie war etwas, was die Engländer, die Holländer, ja, was die Hamburger, ich denke da an Störtebeker, Klaus Störtebeker ja doch über Jahrhunderte lang sehr erfolgreich betrieben, bis sich dann diverse Herrscherhäuser im 15. und 16. Jahrhundert dazu durchrangen und sagten, wir können uns nicht da wechselseitig die Schifffahrt dauernd vermasseln. Handelsschiffe sollen freie Durchfahrt genießen, auch in Kriegszeiten. Und das sind wir gerade dabei, rückabzuwickeln. Also ich würde sagen, in ein paar Jahren wird man wahrscheinlich auf das Jahr 2026 blicken als der Anfang vom Ende des Welthandels.
Ja, womöglich wird es auch massive Folgen für die heimische Wirtschaft bei uns hier in Deutschland und in Europa haben. Landwirtschaftliche Erzeuger haben jetzt ja haben in der gesamten EU von einem starken Rückgang der Erträge jetzt gewarnt, nachdem Europa jetzt ja auch in diesem Sommer von einer Hitzewelle heimgesucht wurde. Laut der Copernicus-Klimaagentur der EU werden jetzt im Juni und Juli 2026 die heißesten Monate sein, die jemals in Westeuropa gemessen worden sind, so zumindest diese Klimaagentur der EU. Die Behörde warnt daher vor dem anhaltenden Risiko von Hitzewellen, die weite Teile Europas betreffen. In Frankreich, einem der größten Getreideproduzenten der EU, waren die Grundwasserreserven laut dem Nationalen Geologischen Dienst Anfang August in weiten Teilen des Landes stark erschöpft. Und auch ich hatte jetzt kürzlich ein Interview mit einem Landwirt, sein Name ist Anthony Lee. Ich habe ihn vor Ort besucht, auf seinem Gut, auf seinem Hof. Dort hat er große landwirtschaftliche Flächen, die er betreibt. Und auch er hat zu mir gesagt, dass natürlich der Sommer seine Spuren hinterlassen hat. Aber was natürlich viel dramatischer ist in seinen Augen, ist die geopolitische Situation, die weiterhin ungeklärte Frage der Straße von Hormuz, die steigenden Preise auch für Dünger. Und er hat gesagt, wenn sich das so weiter zuspitzt, dann werden im September, im Herbst, die Preise für die Nahrungsmittel in unbekannte Höhen schießen. Und darüber hinaus hat er auch davor gewarnt, dass es zu einer Lebensmittelknappheit kommen könnte. Frau Kneißl, was sehen Sie denn da auf uns zukommen?
Ja, ich würde die Aussagen Ihres Interviewpartners, der da viel besser platziert ist, weil er arbeitet in dem Bereich, aber ich würde die absolut teilen, weil die Nahrungsmittelsouveränität, Nahrungsmittelsicherheit, das ist etwas, das sich Europa zu Beginn der Integration der europäischen Landwirtschaft, Zusammenarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Fahnen schrieb. Ich erinnere mich noch als Jugendliche an die Überproduktion sogenannten Butterberge und Milchseen der 70er, 80er Jahre. Ein EU-Landwirtschaftsbudget hochsubventioniert, das ja zu vielen Verwerfungen führte. Und man hat dann die Landwirtschaft eigentlich immer mehr gekürzt. Man hat das Leben den Bauern teilweise auch sehr, sehr erschwert durch verschiedenste Auflagen. Aber es ist in den letzten 30 Jahren die Idee, das Konzept der der Nahrungsmittelsicherheit immer mehr unter den Tisch gefallen in Europa. Und dieses Konzept ist aber sehr, sehr hoch oben auf der Agenda in China, in den Arabischen Emiraten, die landwirtschaftliche Flächen kaufen, deren Staatsfonds stark sich engagieren und einbringen in landwirtschaftliche Investitionen und auch in Russland. Also seit 2015 hat Russland dank EU-Sanktionen so etwas wie eine Food Sovereignty, also eine Nahrungsmittelsouveränität, weil damals in Antwort auf die Sommer 2014 Sanktionen Russland antwortete mit Sanktionen auf Nahrungsmittelimporte aus der EU. und diese Importe substituierte durch nationale Produktion und damit dann auch sehr bald aufstieg zu einem Nahrungsmittel, Netto-Nahrungsmittel-Exporteur. Und am Ende, wir müssen alle trinken und Nahrung zu uns nehmen. Wir können mit einer Treibstoffverknappung uns vielleicht irgendwie noch arrangieren. Wir können uns mit dem Ausfall von Internet oder anderen Serviceleistungen, die wir meinen, heute unabdingbar sind. Das alles geht, aber Wasser und Essen, das ist das Entscheidende. Und ich würde sagen, das ist in Europa sehr, sehr weit unter, also war einfach keine Agenda mehr. Wenn Ihr Gesprächspartner, dieser Landwirt aus Niedersachsen, meint, schon im Oktober könnte es zu einer Nahrungsmittelverknappung führen, jedenfalls würden die Preise steigen. Von irgendwo wird Europa vielleicht dann seine Kartoffeln oder was auch immer importieren. Aber die Problematik ist da. Und das ist, glaube ich, vielen, vielen Menschen in keiner Weise bewusst. Also ansonsten gäbe es ja nicht die große Nahrungsmittelverschwendung. Ansonsten gäbe es nicht einfach den totalen Wegfall dessen, was ja vielen Generationen bewusst war, die Dankbarkeit für das täglich Brot. Das ist abhanden gekommen.
Ja, man hat sich daran gewöhnt, dass die Supermärkte rund um die Uhr voll sind, man zum Teil auch in den Großstädten rund um die Uhr einkaufen kann. Das ist womöglich ein Privileg oder ein Luxus, den wir verlieren werden, wenn sich die Situation in der Welt so weiterentwickelt. Und Frau Kneißl, lassen Sie uns mal auch noch auf ein Land zu sprechen kommen, das wir vor allen Dingen zu Beginn des Jahres mit großer Aufmerksamkeit verfolgt haben. Und dort gibt es jetzt, die Rede ist von Venezuela. Dort hat die venezuelanische Regierung jetzt nämlich bei fast zweiwöchigen Gesprächen mit der Opposition und US-Vertretern in diesem Monat keine Forderung nach der Freilassung des inhaftierten Ex-Präsidenten Nicolas Maduro erhoben. Das gilt jetzt als bislang deutlichstes Zeichen dafür, dass die neue Führung ihn dem US-Justizsystem überlassen wird. Das hat jetzt diese Woche die Financial Times am Mittwoch berichtet. Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez hatte die Gefangennahme und die Verschleppung Maduros und seiner Ehefrau Cilia Flores durch die USA noch als im Januar noch als Aggression bezeichnet. Ihr Bruder, der Präsident des venezolanischen Parlaments, erklärte damals, man werde nicht ruhen, bis Maduro aus seiner Zelle in seinem Gefängnis in Brooklyn freigelassen werde. Dort muss er sich jetzt wegen angeblichen Drogenschmuggels vor der US-Justiz verantworten. Umso überraschender war für die Opposition, dass Rodríguez US-gestützte Regierung diese Forderung bei keinem der 5 Verhandlungstreffen zur Sprache brachte. Die Gespräche, sie verendeten, die nicht verendeten, sie endeten in der vergangenen Woche. Und dazu hatten Vertreter der Opposition in Venezuela folgende Worte. Sie sagten, Maduro und Flores existieren am Verhandlungstisch schlicht nicht. Sie haben sie aus der Geschichte gelöscht. Und ja, bei einer Veranstaltung jetzt in Houston diese Woche hat der Energieminister der USA die Energiepartnerschaft seines Landes mit Venezuela gelobt und als hervorragend bezeichnet. Er sagte, in den letzten paar Monaten haben wir beobachtet, dass mehr als 500.000 Barrel Öl, was etwa die Hälfte der venezolanischen Produktions ausmacht, an US-amerikanischen Raffinerien geliefert worden sind, so der Energieminister. Ja, Frau Kneißl, all das sind Entwicklungen, die uns doch ja vor die Frage stellen, haben die USA womöglich mit Übergangspräsidentin Nancy Rodriguez, Delcy Rodriguez, Entschuldigung, womöglich dort jemanden positioniert, der genau nämlich das erfüllen sollte, kein Widerspruch und enge Zusammenarbeit mit den USA. Danach sieht es aus, oder?
Absolut. Ja, also das, was Sie gerade alles zitierten, bringt mich zum Schaudern. Ich darf kurz in Erinnerung rufen, dass der türkische Präsident Erdogan Nicolas Maduro vor dieser Entführung, von der wir nicht wussten, dass sie stattfinden würde, aber es gab Unruhen und es schien vieles von außen gesteuert. Jedenfalls hat der türkische Präsident seinem Amtskollegen aus Venezuela ein sicheres Geleit in die Türkei und ein Exil in der Türkei angeboten. Offenbar hatten die türkischen Geheimdienste hier mehr Informationen, weil die auch sehr eng verbunden sind mit den USA, und es war eine Warnung. Maduro hat das damals dankend abgelehnt, weil er sagte, ich verlasse mein Land nicht als ein Exilant, ich werde hier für mein Land kämpfen. Auch er konnte nicht ahnen, dass er auf diese Art und Weise vom Drogendienst, also es ist ja das Drogendepartment des Staates New York, der ihn abgeholt hat, ja, entführt hat, dass das auf diese Weise erfolgen würde, diese Kommandoaktion. Und ja, also Erdogan bot ihm das damals an. Und nun hat sich seine Nachfolgerin und ehemalige Stellvertreterin hier arrangiert mit den neuen Machthabern. Man kennt solche Arrangements aus der Geschichte heraus. Es wird vielleicht in der venezolanischen Geschichtsschreibung eines Tages noch anders dargestellt werden, aber Verrat und Feigheit sind tiefsitzende menschliche Qualifikationen, die in manchen Gesellschaften noch ein Stück weiter ausgeprägt sind als vielleicht in Venezuela. Ich habe so manche andere Gesellschaft kennengelernt.
Ja, und dieser Verrat und diese Korruption, die haben natürlich massive Folgen auch für das Land, das sich jetzt unter dieser Übergangspräsidentin scheinbar komplett den USA ausgeliefert hat, so scheint es. Und ja, Frau Kneißl, wir blicken mal zum Abschluss unseres heutigen Podcasts noch auf den für uns Europa wichtigsten Konflikt, nämlich in der Ukraine. Dort hat sich jetzt der ehemalige Verteidigungsminister Fedorow diese Woche zu Wort gemeldet. Michael Fedorow gehörte 7 Jahre der ukrainischen Regierung an, also zum engsten Kreis um Selenskyj. Und er hat diese Woche eine Videobotschaft veröffentlicht, in der er neue Wahlen in der Ukraine fordert. Die Videobotschaft, die er veröffentlichte, die verstanden fast alle Beobachter in der Ukraine als Frontalangriff auf das Staatsoberhaupt. Er sagte darin, die Ukraine kann gleichzeitig einen Krieg kämpfen und eine Demokratie bleiben. Wahlen sind nicht einfach nur ein Stimmzettel. Jetzt ist der Moment, wo die Regierung die Bürger fragen muss, das haben wir gemacht. Jetzt müsst ihr sagen, ob ihr uns noch vertraut, weiterzumachen. Damit brachte der ehemalige Verteidigungsminister Neuwahlen ins Spiel. Vorher hatte er eigentlich schon klargemacht, die Ukrainer haben seiner Ansicht nach das Vertrauen in Selenskyj verloren. Dafür machte er vor allem Korruption bis in die Staatsspitze hinein verantwortlich, allerdings ohne dabei konkrete Namen zu nennen. Ja, Frau Kneißl, wird da der Druck jetzt auch mit so einer Aussage des Verteidigungsministers, der auch innerhalb der Ukraine sehr, sehr beliebt war, wird da der Druck immer höher und wird es womöglich unausweichlich werden, für die Ukraine Neuwahlen zeitnah durchzuführen?
Die Forderung nach Neuwahlen wird jetzt erstmals in dieser Form ganz, ganz deutlich innerhalb der Ukraine artikuliert. Es gab die Forderung, das abgelaufene Mandat Selenskys doch gemäß der Verfassung mit Neuwahlen, also sich dem zu stellen. Selenskyj lehnt das durchwegs ab, mit dem Hinweis, man könne nicht in Kriegszeiten Wahlkampf machen. Er wurde teilweise auch von hoher US-Regierungsspitze eines Besseren belehrt, dem gesagt, nein, Sie müssen Wahlen machen. Wir haben auch während des US-Bürgerkrieges Wahlen abgehalten. Also das war vor 2 Jahren noch ein großes Hin und Her. Mittlerweile, glaube ich, ist aber in der Person von Mikhail Fjodorow, der nur 6 Monate Verteidigungsminister war, aber vorher in anderen Ämtern der sozusagen den Machtzirkeln in der Ukraine angehörte. Das heißt, der vielleicht auch über so etwas wie eine politische Hausmacht verfügt, jedenfalls gewisse Dinge in ihren Abläufen in der Ukraine beurteilen kann. Eben dieser Fjodorow hat, nachdem er von Selenskyj entfernt wurde vor einigen Wochen, gewaltigen Zuspruch aus der Bevölkerung erhalten. Und es gab Demonstrationen zu seinen Gunsten. Dann musste auch der Generalstabschef gehen, wegen deswegen, also zuvor Fjodorow entlassen wurde. Also ich würde sagen, eine Sequenz von Intrigen, die sich da wahrscheinlich abgespielt hat zwischen Generalstabsniveau und Verteidigungsministerium plus Präsidentschaftskanzlei. Fazit des Ganzen ist, dass Mikhail Fjodorow, der, ich glaube, ist 36, 37 Jahre alt, vielleicht für sich selbst oder vielleicht von einem gut informierten und wohlbestallten Sponsor, die Mitteilung erhielt, stell dich doch selbst in Wahlen, fordere Selenskyj heraus. Also das ist so, wie ich mir das vorstelle, aus aller Ferne, weil das sind oftmals solche Abläufe in gewissen Machtzirkeln. Und Fjodorow hat Blut geleckt und hat gesagt, ja, warum sollte ich jetzt nur Verteidigungsminister sein, wo ich dann beispielsweise, was hat er gemacht? Er hat in dieser kurzen Zeit eine Art Marketplace gegründet, also so etwas wie ein Amazon, für den Kauf und Verkauf von getöteten russischen Soldaten. Also er hat den Krieg absolut digitalisiert und das Ganze mit einer digitalen Plattform sozusagen auf eine sehr fragwürdige, jedenfalls allen Regeln der Kriegsführung widersprechende kommerzielle Basis gebracht. Ja. Das ist Fjodorow, also das ist der große digitale Wunderwuzi, als man ihn ja als solchen bezeichnete. Man kann es auch nennen Bar allen moralischen Kompasses vielleicht. Aber besagter Fjodorow weiß, dass er das andere Gesicht sein kann, dass er vielleicht eben diese digitale Kriegsführung, in der die Ukraine steckt und in der die Ukraine sicherlich gewisse Dinge vorweisen kann, die westliche Militärs brauchen, dass er da eine Rolle spielen könnte und vielleicht eine viel erfolgreichere Rolle, als das Selenskyj derzeit gelingt. Also der innere Machtkampf ist damit zweifellos offen ausgebrochen.
Ja, danach sieht es aus und es wird interessant zu sehen sein, in welche Richtung das Ganze noch geht, ob er sich da womöglich jetzt auch positionieren wird nach so einer solchen Aussage als möglicher Nachfolger oder zunächst mal Kandidat als Gegenkandidat zu Volodymyr Zelensky. All das werden wir, Frau Kneißl, hier in diesem Podcast weiterhin verfolgen. Aber zunächst soll es das für diese Woche gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer vielmals bei Ihnen für Ihre sehr kompetenten und erkenntnisreichen Ausführungen und wünsche Ihnen jetzt noch, Frau Kneißl, ein schönes Wochenende. Vielleicht kommt ja mal an der einen oder anderen Stelle doch noch die Sonne raus. Noch ist es ja August und somit offiziell noch Sommer. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie wohl auf und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen, Frau Kneißl.
Vielen Dank, lieber Flavio Fowitz-Leben, all Ihnen, Ihrer Familie und an unseren Zuschauern einen guten, erfreulichen, sonnigen Sonntag.
Ja, und auch Ihnen, liebe Zuschauer, alles Gute. Ich hoffe, Ihnen hat diese weitere Folge mit Frau Kneißl gefallen und auch Sie konnten die eine oder andere neue Erkenntnis für sich mitnehmen. Jetzt wünsche auch ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.